Shalom. Ich grüße euch alle mit einem lieben Gruß aus Jerusalem. Bin zwar schon ein paar Tage hier in eurem schönen Deutschland. Ja, ist ein schönes Land. Kam heute Morgen von oben von Schwerin runtergefahren. Ganze Strecke. Aber ihr habt ja tolle Autobahnen und tolle Autos. Könnt vielleicht nicht Fußball spielen, aber Autos bauen könnt ihr. Oh, da habe ich was Falsches gesagt, ne? Autsch. Aber wir waren gar nicht drin. Wir haben auch nicht mal angefangen. Wir haben kein Eins. Also, ich kann nicht reden mit unseren Fußballern. Ja, aber ich freue mich, dass es hier auch in diesem Ort ein großes Interesse gibt für Israel und dass ich hier auch ein bisschen für mein Volk und mein Land werben kann und ein bisschen erklären, was da abläuft, was da wichtig ist, was Gott dort macht. Ich werde ein bisschen politisch und mit aktuellen Sachen beginnen und dann langsam ins Geistliche, Prophetische hineingehen, damit wir verstehen auch, was da wirklich eigentlich abläuft in Israel. Und weil es viele Gemeinden und viele Christen und viele Kirchen glauben und denken noch, dass Israel ein weiterer politischer Staat wie alle anderen Staaten sind. Israel, da, was dort passiert, Israel ist ein Wunder für sich. Dass Israel heute überhaupt existiert und noch existiert, ist ein Wunder. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, dann brauchst du nur mal nach Israel zu reisen und sehen, was innerhalb 70 Jahren dort aufgebaut wurde, dann kannst du gar nicht anders, dann musst du anfangen, an Gott zu glauben. Ich werde das genauer nachher noch erklären. Aber kurz für die mich zum ersten Mal sehen oder hören und sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche. Das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren und mit 11 Jahren sind wir dann nach Israel eingewandert. Das war schon sehr lange her, 1978. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Und ja, dort bin ich aufgewachsen, wie jeder Israeli, nach der Schule erstmal 3 Jahre zur israelischen Armee. Ich habe 3 Jahre bei der israelischen Marine in einer Sondereinheit gedient und dann sind wir fertig mit den 3 Dienstjahren, aber dann müssen wir jedes Jahr nochmal einen Monat zum Reservedienst. Und das tun wir nicht aus Langeweile, das tun wir, weil wir einfach umzingelt sind mit so vielen schönen friedlichen Nachbarländern. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Und heute habe ich die große Freude und das Vorrecht, meine Tochter mitzubringen, eine meiner Kinder, Kumiriga. Sorry. Sie ist unsere Jüngste, sie ist 10 Jahre, sie heißt. Ja. Und es ist richtig schön, mit ihr diese langen Fahrten zu machen. Sie hat mir so viel zu erzählen und wir haben sehr viel Spaß. Und sie heißt Hallel. Hallel, das kennt ihr doch, den Namen, oder? Halleluja. Wie, nee. Halleluja, ohne Uja, das ist Hallel. Das sollte jeder kennen. Das Halleluja heißt nur lobet den Herrn. Das ist, wie heißt der Imperativ? In Plural zu euch. Wenn ich euch sage, lobet den Herrn, dann sage ich Halleluja. Hallel heißt nur Lobpreis. So einfach ist das Hebräische. Und ja, wir haben 4 Kinder. Sie ist die Jüngste und meine älteste Tochter ist jetzt schon seit Dezember fertig mit ihrem 2-jährigen Militärdienst. Seit Dezember und die 2. Tochter, die kommt jetzt im 15. August zur Armee und dann habe ich noch einen 14-jährigen Sohn und in den nächsten paar Tagen fahren wir wieder nach Hause. Ihr seht, Israel ist ein fruchtbares Land, da wachsen nicht nur Apfelsinen und Pampelmusen, auch die Familien und leider gehört Militär und Sicherheit mit zum alltäglichen Leben in Israel noch, weil wir nicht nur noch weiterhin um unsere Existenz kämpfen, wir kämpfen auch ständig noch um unser Existenzrecht. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das eigentlich heißt. Stell dir vor, du als Deutscher müsstest der Welt ständig beweisen, dass du ein Recht hast zu existieren. Das ist gar nicht so ein angenehmes Gefühl. Das heißt, wenn du kein Recht hast zu existieren, dann kann dich ja jeder umbringen. Dann juckt es keinem, wenn ein iranischer Präsident auf den roten Knopf drückt und Israel mit einer Atomwaffe auslöscht. Die Welt schläft weiter gut. Schläft gut weiter die nächste Nacht. Wenn du kein Existenzrecht hast, dann ist jedem wurscht, wenn du umgebracht wirst. Und das ist gar nicht so ein angenehmes Gefühl, als Israeli ständig uns beweisen oder der Welt beweisen zu müssen, dass wir ein Existenzrecht haben. Und da steht der iranische Präsident im UNO-Hauptgebäude und ruft aus, Israel hat kein Existenzrecht. Und keiner stellt ihm das Mikrofon ab. Die laden ihn sogar 3 Wochen später wieder ein. Und wie oft wird das ausgerufen? Und keiner regt sich auf. Ich weiß nicht, ich glaube, da würden die Deutschen auf die Straßen gehen, wenn auf dem UNO, im UNO-Hauptgebäude oder in der EU jemand, ein Staatspräsident, ausrufen würde, die Deutschen haben kein Existenzrecht. Das würde ich euch nicht gefallen lassen. Aber den Juden ist das irgendwie so, ist man das gewöhnt. Auf alle Fälle, eins möchte ich Ihnen voraussagen, das sage ich vor jedem Israel-Vortrag, das ist mir einfach wichtig, das voraus klarzustellen. Wenn ihr Israel-Freunde seid oder es heute werdet, dann müsst ihr nicht automatisch Araber-Feinde sein. Und hier machen oft Israel-Freunde den Fehler und meinen, wenn ich jetzt ein Israel-Freund geworden bin, muss ich ja automatisch die Araber oder Palästinenser hassen oder gegen die Palästinenser, gegen die Araber sein. Nein, das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Weil Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber und er hat sie genauso lieb wie uns Juden. Amen? Er hat uns nämlich auserwählt, nicht weil er uns lieber hat. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Er hat uns nicht auserwählt, weil er uns lieber hat, auch nicht, weil wir besser sind und erst recht nicht, weil wir es verdient haben, sondern auserwählt, weil er ein Werkzeug brauchte. Wir wurden aus einem Werkzeugkasten auserwählt und Gott hat gesagt, mit diesem kleinen Schraubenzieher Israel, die werde ich gebrauchen als Werkzeug, um die ganze Welt zu reparieren, zu erlösen. Das ist alles. Und als ich ausgerechnet den kleinen, krummen, schwierigen, halsstarrigen, widerspenstigen Schraubenzieher Israel ausgesucht. Gott nennt uns so. Das sind die Begriffe, die Gott uns in seinem Wort so nennt. Du bist ein widerspenstiges Volk. Du bist ein halsstarriges Volk. Und ausgerechnet, wir hätten uns irgendwie so eine Supermacht oder so ein frommes Völkchen ausgesucht oder Amerika oder Russland oder Deutschland. Oder so. Aber nein, Gott hat sich ausgerechnet das kleinste, das schwierigste Volk ausgesucht und gesagt, mit diesem kleinen Schraubenzieher werde ich die ganze Welt erlösen. Und das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nichts mehr. Und das müssen wir richtig verstehen. Deswegen können wir akzeptieren und verstehen, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Er liebt uns Juden keinen Millimeter mehr als euch oder die Araber. Und er hat einen Heilsplan für uns alle. Und deswegen möchte ich heute, auch wenn ich als Israeli für mein Volk werbe, mein Volk vertrete, mein Volk erkläre, möchte ich keine Araber oder Palästinenser Feinde produzieren hier. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe auch sehr viele Moslems und Araber und Palästinenser als Freunde, die bei mir ein- und ausgehen und ich bei ihnen auch. Das ist nicht so schwarz-weiß, wie das oft hier in den Medien gezeigt wird. Und ausgerechnet und besonders arabische Dörfer, das müsst ihr mich mal besuchen kommen in Israel. Ich wohne in Mevaseret Zion, das ist ein Nebenort von Jerusalem, der Hügel direkt westlich von Jerusalem. Neben uns ist ein arabisches Dorf, Abu Ghosh. Und da müsst ihr mal in das arabische Dorf fahren, am Samstag oder an Feiertagen. Das ist auch während der Woche auch, aber meistens an Feiertagen, das ist überfüllt mit Israelis. Die gehen da alle essen, die gehen da shoppen, die gehen da Freunde besuchen in dem arabischen Dorf. Wir haben solch eine gute Freundschaft und von diesem Dorf kam noch nie ein Terrorist, der einen Anschlag gemacht hat in Israel. In unserem Nachbarort, in der jüdischen Ortschaft Mevaseret Zion, da arbeiten sehr viele aus diesem arabischen Dorf bei uns. Wenn ich in mein jüdisches Einkaufszentrum hineingehe oder hineinfahre, dann müssen wir oder die Taschen aufmachen, müssen wir durch diesen Magnometer oder mit dem Auto muss ein Koffer aufgemacht werden, damit man sieht, ob hinten eine Bombe drin ist. Und wisst ihr, wer uns kontrolliert? Die Araber aus dem arabischen Dorf. Kein Scherz. Solch ein Vertrauen ist mit diesen Arabern dort. Das sind Moslems. Das sind Moslems, das sind Araber, aber solch ein Vertrauen an solch eine Freundschaft ist möglich und existiert schon. Kommt nach Israel, schaut euch das an. dass wir sogar sie uns kontrollieren lassen und ihnen vertrauen, dass sie keine Bombe und keine Waffe reinlassen. Und schaut euch die Autos an, die fahren. Und die Häuser, was sie für Häuser bauen. Man sieht richtig ein Segen Gottes auf diesem arabischen Dorf. Und das ist ein Beispiel von einigen, die eine gute Freundschaft pflegen mit Israel. Das sind jetzt keine Zionisten oder muss man auch nicht übertreiben. Aber sie akzeptieren, dass die Juden dort in diesem Land und pflegen eine Freundschaft und man kann sie ihnen vertrauen. Und deswegen, das möchte ich einfach nochmal betonen, weil manchmal, wenn man hier die Medien liest, dann kann man ja meinen, wenn ein Jude ein Araber auf der Straße trifft, dass wir uns die Köpfe da einschlagen. Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Wir haben nichts gegen die Araber, wir haben nichts gegen die Palästinenser. Wir haben nur etwas gegen die Terroristen, egal von wo sie kommen. Das ist alles. Wir sehen für die Palästinenser ein Recht, dort zu leben. Die dürfen weiterhin in ihren Dörfern bleiben. Auch nachdem sie aus den Dörfern rausgeflohen sind, 48, damit die arabischen Nachbarstaaten uns alle vernichten. Und nach 2 Wochen kamen sie und es ging nicht so aus, wie sie gehofft haben, dass wir alle tot dort liegen, sondern wir lebten alle noch und die Araber haben den Krieg verloren. Israel hat diesen Palästinensern, die heute die Flüchtlinge sind, palästinensischen Flüchtlinge, hat ihnen angeboten, ihr könnt zurück in eure Dörfer. Aber die meisten haben das abgelehnt, weil sie Angst hatten, dass wenn sie zurückkehren, werden wir mit ihnen machen. Das wäre eine Falle, das, was sie mit uns gemacht hätten. Das hätte Israel aber nicht gemacht, das hatten wir nicht vor. Wir haben gar kein Problem, die können unsere Nachbarn sein, aber bitte, wir müssen unsere Kinder lebendig wieder von der Schule zurückbekommen. Nur wir wollen in Sicherheit leben. Wir haben nichts gegen die Palästinenser, nichts gegen die Araber und nur etwas gegen Terroristen. Letzte Woche wurden 300 Zelte, 30 Tonnen Nahrung und Babynahrung, 30 Tonnen Kleider und Medizin nach Syrien, zu den Flüchtlingslagern nach Syrien, von Israel aus, von der israelischen Armee rübergeschickt. Stand es irgendwo in einer Zeitung hier? In der deutschen? In welcher? Die Welt. Das freut mich zu hören. Und das ist richtig gut, dass man auch mal so etwas berichtet, weil sonst berichtet man immer jeden kleinen Vorfall, wenn wir einem Palästinenser auf den großen Zeh treten, schon wird das überall berichtet. Und das kann natürlich auch vorkommen, aber es kommen auch solche Sachen vor, dass wir dort schon ein Lazarett aufgebaut haben, schon viele Jahre und an der Grenze mit Syrien und schon über 5000 verletzte Syrer dort medizinisch behandelt wurden. Und viele von den Syrern wurden auch mit einem Hubschrauber von dieser Grenze nach Haifa ins Krankenhaus oder andere Krankenhäuser rübergeflogen, um dort operiert zu werden, liegen dann ein paar Tage oder nach der Operation sofort in den Abteilungen, wo auch die Juden liegen und werden genauso gut behandelt wie die Israelis, wie wir Juden. Da sind die meistens total schockiert. Und sie haben sogar jetzt eine Webseite gemacht. Danke Israel. Danke dir, Volk Israel. Natürlich alle, die da schreiben und posten, das ist alles anonym, weil das gefährlich für sie ist. Aber es werden immer mehr. Und das ist auch Israels Ziel, der Bevölkerung zu zeigen, wir haben nichts gegen sie. Wir wollen sie nicht weghaben. Wir wollen in Frieden mit ihnen leben. Israel, dass Israel heute noch existiert nach 70 Jahren, ist ein Wunder. Ich mache so einmal im Monat eine Woche Vortragsreisen und hier meistens im deutschsprachigen Raum. Das ist mein göttlicher Auftrag. Davon lebe ich nicht, ich bin eigentlich Geschäftsmann. Aber Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und dann habe ich mit ihm ausgemacht, dass so ein bisschen gehandelt. Ich habe gesagt, ich habe nur noch drei Wochen jetzt Zeit, um Geschäfte zu machen. Das heißt, du musst mir meine Geschäfte etwas mehr segnen, um das aufzuholen, weil von diesen Vortragsreisen verdiene ich nichts. Und deswegen, aber Gott, der Herr ist treu und deswegen mache ich das auch. Jeden Monat, eine Woche bin ich unterwegs und einfach erkläre Israel Warum sage ich das? Weil ich denke sehr geschäftlich. Die Juden, sie denken immer geschäftlich. Und es fällt mir auch einfacher, etwas auf der geschäftlichen Ebene rüberzubringen, euch zu erklären. Da müsst ihr mal kurz mitmachen. Stellt euch vor, ihr seid alle Geschäftsleute oder Unternehmer und ihr habt euch hier versammelt, um euch mal diesen Israeli anzuhören. Mal sehen, was er uns für ein Projekt anbietet. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt hinein investiere oder nicht. Okay, könnt ihr kurz mitmachen? Und dann denkt mal mit mir 71 Jahre zurück. Ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Und ich habe euch zusammengerufen, will euch jetzt ein Projekt, das neue Projekt anbieten, vermarkten. Also, das würde sich dann so anhören. Nächstes Jahr im Mai 1948 wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache, weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen und erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon jemand interessiert? Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden, und der Süden ist mit Wüsten bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an diesem Land zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber diese Nachbarländer, diese Feinde werden so im Durchschnitt alle 10 Jahre mal versuchen, diese neuen Bewohner zu vernichten. Und dann, also mit einem Krieg zu vernichten. Und dann werden die Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? Einer. Also Anzahlungen am Infotisch nachher draußen. So sah das aus vor 70 Jahren. Ich habe nichts verändert. Ein Sumpfland oder ein Wüstenland. So sah das aus. Und wer hätte gedacht, dass innerhalb 70 Jahren aus ein Volk, das zurückkommt in eine Wüste, solch einen Paradies, wie wir ihn heute haben, daraus machen kann. Wer hätte das gedacht? Nein, Entschuldigung, kein Volk kam zurück. Ein Überrest von einem Volk. Der Überrest kam zurück und machte aus einer Wüste einen Paradies, wie wir ihn heute haben. Wer hätte das gedacht? Das ist kein Zufall. Das passiert nicht nur einmal, nur so plötzlich aus Versehen mal. Das ist ganz klar, hier sehen wir ganz klar Gottes Hand. Wer hätte gedacht, geahnt, sich vorstellen können, dass nur 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nach Ende des Holocaust, dass es wieder einen jüdischen Staat geben wird. Wer hätte damals das daran gedacht? Hättest du das 1946 jemand gesagt, wartet mal, in 2 Jahren gibt es wieder einen jüdischen Staat, die hätten dich alle für verrückt erklärt. Alle dachten so, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk. Aber wenn Gott verheißen hat in seinem Wort, dass er das jüdische sein Volk eines Tages wieder zurück einsammeln wird in ihre Heimat nach Israel, dann geschieht das. Ob es in unsere Logik passt oder nicht, ob es in unsere Politik hineinpasst oder nicht, ob das politisch korrekt klingt oder ist, das spielt gar keine Rolle. Denn Gott ist nicht politisch korrekt. Gott ist biblisch korrekt. Amen. Er hält sich an sein Wort, auch wenn das unseren Politikern nicht schmeckt. Und wenn sie damit nichts anfangen können, das irritiert unseren Gott nicht. Er lässt sich nicht außer Kontrolle holen, wegen dem oder diesem Politiker oder der irgendetwas sagt oder dem das nicht passt. Oder auch erst recht nicht von UNESCO, die plötzlich behauptet, dass ein jüdischer Tempel niemals am Tempelplatz stand, in Jerusalem stand. Lass sie reden. Wer hätte das gedacht? Dass eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, keiner hat Hebräisch gesprochen, plötzlich wieder von einem ganzen Volk gesprochen wird. Sowas geschah noch nie in der Geschichte und erst recht nicht nach 2000 Jahren. Also wenn das nicht reicht, um dir zu beweisen, dass es einen Gott gibt, also dann weiß ich nicht, was ich dir noch erklären muss. Dann musst du nach Israel kommen und dir das selbst ansehen. Von 6000 Patente werden jährlich von Israelis eingetragen. Die sind ständig am Erfinden und am Entwickeln. Ständig, wenn irgendwas, was ihnen was fehlt, sie etwas nicht haben oder ein Land ihnen das nicht liefert, wegen Boykott oder irgendeinem Grund, dann kommen sie sofort, überlegen, setzen sich zusammen und erfinden was Neues. Weil mein 14-jähriger Sohn, als er 10 Jahre alt war und wir so über Autos gesprochen haben, hat er mich gefragt, ob Israel ein Auto auch produziert oder herstellt. Habe ich ihm gesagt, nein. Das Erste, woran er dachte, seine Reaktion war, wenn ich groß bin, werde ich Israel ein Auto bauen. Dann kriegt ihr Konkurrenz hier mit Porsche und Mercedes. Aber die Denkweise sofort haben wir nicht. Okay, die ersten Jahre Existenz Israels haben die arabischen Nationen gedroht, dass die europäischen Länder keine Landwirtschaftsgeräte, keine Medizin und keine Waffen an den jungen, frisch geborenen jüdischen Staat schicken dürfen. Und das war gerade das, was wir am meisten brauchten. Die meisten waren ja Holocaust-Überlebende, die nach Israel eingewandert sind in den ersten Jahren. Wir wurden ständig angegriffen, wir brauchten Waffen und wir mussten aus einer Wüste etwas rauswachsen lassen, aufbauen, Landwirtschaft. Und keiner hat uns das in den ersten Jahren geliefert. Was macht man, wenn man nichts hat? Dann wird man erfinderisch. Und so haben wir angefangen, Dinge zu erfinden. Und Israel ist heute das Land, das am innovativsten und am fortgeschritten ist in Medizin, mit Entwicklungen und Erfindungen. Die kleine Kamerapille, die ihr, wenn jemand was Probleme im Magen hat, die wird verschluckt. Dann kann der Arzt auf dem Bildschirm sehen, was da alles abläuft und was du gestern getrunken hast. Oder muss man aufpassen. Aber das wird in der ganzen Welt gebraucht. Und viele andere Patente und Erfindungen, ich spreche nicht nur von USB-Stick und Präventionssystem in den euren Autos und Audis und so, was heute schon normal built-in ist in den Autos, aber die ganze Technologie wurde von Israel eingekauft und erfunden und vieles andere noch. Die Tropfanlage, das braucht ihr hier ja nicht so viel. Bei euch regnet es ja viel, aber in Ländern, wo es nicht viel regnet, das wurde zu einem großen Segen in Afrika. Das ist eine computerisierte Tropfanlage. Hat ein Israeli mal gesehen, einen Schlauch, wo er seinen Garten gegossen hat, da waren ein paar Löcher drin. Und dann hat er gesehen, da wo die Löcher drin waren, die Pflanzen daneben, die sind so schön gewachsen. Und hey, das können wir ja auch systematisch so aufbauen. Und er hat dann angefangen, das so richtig auszubauen. Und heute werden schon viele Jahre Millionen kilometerweise Schläuche nach Afrika geschickt. Und das wurde nicht nur ein finanzieller Segen für Israel von dieser Erfindung, aber auch ein Segen für Afrika, wo es auch wenig regnet. Und die Wasserentsalzungsanlagen und dergleichen und vieles andere noch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sehen einfach in 70 Jahren Existenz Israel, wie viel Segen aus diesem Volk kommt. Nicht, weil wir so Supermänner sind, nicht, weil wir so super schlau sind, aber Gott hat einen Segen auf dieses Land und auf dieses Volk gesetzt. Und wir lesen hier in Römer 9 bis 11 über dieses Volk. Und wie viel mehr Segen wird aus diesem Volk kommen, wenn sie einmal Ja sagen werden zu Jesus? Wenn es jetzt schon so ist. Und anstelle, dass die Welt das schätzt und davon genießt, die meisten genießen auch davon, versucht man das oder israelische Produkte ständig zu boykottieren. Warum? Weil wir haben ja Land gestohlen und wir haben ja jüdische Häuser mitten in der Wüste gebaut, wo wir vorher die Araber weggeschickt haben, die heute nirgendwo wohnen können, weil wir jetzt da unsere jüdische Kibbutzimen aufgebaut haben. Das werde ich jetzt mal gleich erklären, was da richtig abgelaufen ist. Vor 100 Jahren gab es die sogenannte Balfour-Deklaration. Und bei dieser Balfour-Deklaration am 2. November 1917 erklärte sich Großbritannien einverstanden, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Genauso. Sie erklärten sich einverstanden, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Dieses Land hieß damals Palästina. Nicht, weil dort ein palästinensisches Volk lebte, sondern weil ein böser Kaiser, und ich spreche nicht nur von Israel, ich spreche auch von Jordanien. Das heutige Israel plus das heutige Jordanien, von der Fläche her, dieses als ein Gebiet, das war das Palästina, wo Großbritannien sich einverstanden erklärte, dort eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Und das hieß so, weil ein böser Kaiser mit Namen Hadrian, 135 nach Christus, seine Berater zu sich gerufen hat und fragte sie, nennt mir das Volk, das die Juden am meisten hassen. Philister. Philister auf Latein heißt Palästinenser. Und zum Ärgernis der Juden umnannte er dieses Gebiet von Israel auf Palästina. Das heißt, von 135 nach Christus bis vor 70 Jahren hieß dieses Gebiet Palästina. Das macht noch lange nicht alle Bewohner dort zu einem Volk. Alle, die dort lebten, waren Palästinenser, ob Jude, Christ oder Araber. Bis Anfang der 60er Jahre gab es ein palästinensisches symphonisches Orchester in Jerusalem. Das waren nur Juden. Hieß aber offiziell palästinensisches symphonisches Orchester. Waren 100% nur Juden. Parallel zu ihnen gab es ein arabisches symphonisches Orchester. Das waren nur Araber. Das heißt, die Juden haben sich bis Anfang der 60er Jahre mit diesem Namen Palästinenser identifiziert. Weil sie lebten in einem Gebiet, das hieß Palästina. Die rein jüdische Tageszeitung Jerusalem Post hieß bis kurz nach der Staatsgründung Israels die Palestine Post, die palästinensische Post. Das jüdische Volk würde sich niemals mit diesem Namen identifizieren, gäbe es neben ihnen ein palästinensisches Volk, das sie ständig vernichten will. Der Begriff palästinensisches Volk ist ein politischer Begriff. Seit 1964 von Arafat zum ersten Mal gebraucht. War natürlich super clever und das hat alle Araber, die aus verschiedenen arabischen Nachbarstaaten, aus verschiedenen Gründen und verschiedenen Jahren dort angereist und sesshaft geworden sind, das hat sie alle vereint. Und heute meint der größte Teil der Welt, die sich nur die Informationen von den Medien holen, dass wir Juden vor 70 Jahren dort ankamen und haben den palästinensischen Volk das Land geraubt, haben sie zu Flüchtlingen gemacht, rausgeschickt und haben unseren Staat anstelle des palästinensischen Staates dort aufgebaut. Es gab keinen palästinensischen Staat. Es gibt kein palästinensisches Volk. Zeigt mir in irgendeinem Geschichtsbuch die Geschichte des palästinensischen Volkes, die Kultur des palästinensischen Volkes. Jeder, der dort lebte, auch unser erster Ministerpräsident David Ben-Gurion, in seinem Pass ist ein Stempel Palästinenser, weil er lebte in einem Gebiet, das Palästina hieß. Wir glauben zu schnell, was die Medien uns vorplappern. Und ich weiß ja, wie die Medien funktionieren. Ich war ja lange Jahre Reporter. Und heute ist es ja noch einfacher für jeden Reporter, für jeden Journalist, der braucht ja gar nicht mehr rüber zu fliegen nach Israel, um sich die Sachen anzusehen, um mit den Leuten zu reden. Die leben ja noch. Zum großen Teil leben noch die damals bei der Staatsgründung Israels dabei waren. Auch auf der palästinensischen Seite und auch auf der israelischen Seite. Man kann sie ja interviewen. Aber nein, die gehen lieber in Google, googeln rum und tippen sich da was ab. Und dann wird es ein Zeitungsbericht. Und so bauen sie unsere Meinungen. Die Medien, die bilden unsere Meinungen. Und wir können gar nicht verstehen, warum, und jetzt spreche ich zu den Christen, viele Christen können es auch nicht verstehen, die sind ja auch angehaucht von diesen Medien, die bekommen ja auch diese Medien mit und haben viele Christen auch ein Problem. Warum soll ich dieses Volk als Gottes Volk betrachten? Warum soll ich sie segnen, die solche bösen Sachen machen, die Palästinenser so sehr unterdrücken? Die ihnen so viel Unrecht antun, den Palästinensern. Und jetzt sogar sie noch an der Grenze mit Gaza über 50 erschießen, die doch nur da raus wollen, auf die israelische Seite wollen. Ja, das sollte sich mal jemand fragen, warum wollen die raus? Oder warum, wenn es ihnen so schlecht geht, den Palästinensern und den Arabern, unter uns Israelis, die unter uns leben, warum will keiner der Palästinenser, die unter uns leben, rüber nach Gaza ziehen, wenn es da so gut geht? Oder nach Syrien oder nach Libanon oder nach Ägypten? Warum bleiben sie alle bei uns, wenn es ihnen so sehr schlecht geht, wie wir ständig hier in den Medien lesen oder wie sie behaupten? Sie können ja rübergehen. Aber nein, sie wollen alle umgekehrt. Sie wollen auf die israelische Seite. Erst, wir haben den Gazastreifen im Jahr 2005 verlassen und ihnen alles gegeben, was sie bis diesem Jahr gefordert haben. Damals war kein Gespräch, dass sie raus wollen aus dem Gazastreifen, dass sie Jerusalem haben wollen, dass sie ihr Land zurückhaben wollen oder Grundstück oder wo sie damals geflohen sind, dass sie diese Gebiete zurückhaben wollen. Nein, sie wollten uns raushaben, die Siedlungen und die Siedler raushaben. Und sie haben alles bekommen, was sie gefordert haben. Land für Frieden. 21 jüdische Siedlungen haben wir geräumt. Und haben laut ihrer Forderung den Gazastreifen Juden reingemacht. Das wollten sie. Da lebt kein einziger Jude mehr. Keine einzige jüdische Siedlung. Sie haben alles bekommen. Und hätten wir Frieden bekommen mit den Palästinensern im Gazastreifen, dann kann ich jedem Einzelnen hier garantieren, dann wäre Israel bereit, noch weitere Siedlungen zu räumen, noch weitere Gebiete abzugeben, auch wenn wir überzeugt sind, dass wir ein Recht haben auf dieses Land. Aber wenn das Ergebnis ein wahrer, echter Frieden wäre, dann wäre Israel bereit, darauf zu verzichten. Aber jedes Mal, wenn wir Land abgeben oder aus Siedlungen ziehen, dann gibt es noch mehr Krieg und mehr Terror. Seitdem wir raus sind im Jahr 2005, haben wir über 15.000 Raketen abbekommen. Nur aus Gaza. Nachdem sie alles bekommen haben, was sie wollten. Und dann hat Israel jetzt diesen Iron Dome entwickelt, der über 90% der Raketen abfängt. Also ist das nicht mehr so effektiv für sie, uns so zu bekämpfen. Bei jeder zehnten Rakete landet eine Mal auf der israelischen Seite, alle anderen werden schon in der Luft abgeschnappt. Da mussten sie auch erfinderisch werden. Was machten sie? Sie haben angefangen, unter dem Zaun zu buddeln, Tunnels zu buddeln. Wenn es nicht drüber geht, dann geht es drunter. Und Gott sei Dank haben wir bis jetzt diese Hunderten von Tunnels, die dort gebuddelt wurden, haben wir alle entdeckt und auch jetzt eine Technologie entwickelt, die 99% aller Tunnels findet. Also Sensoren. Und wie das genau geht, ist es top geheim. Auf alle Fälle, das funktioniert auch nicht mehr. Und übrigens, wisst ihr, wenn wir so einen Tunnel, meine Tochter hat dort gedient an der nördlichen Grenze vom Gazastreifen und jede Woche hat sie dieses Sprengen gehört von den Tunnels. Sie kannte schon das Geräusch und wussten schon genau, jetzt wo haben sie wieder einen Tunnel gefunden, entdeckt und gesprengt. Nachdem wir ihn entdecken und bevor wir ihn in die Luft sprengen oder kaputt machen, sorgen wir dafür, dass im ganzen Tunnel keine Palästinenser, auch wenn sie Terroristen sind, drinnen sind. Und wenn wir sicher sind, dass keiner drin ist, dann wird er gesprengt. Die Ägypter machen das ein bisschen anders. Die Ägypter, die Palästinenser bauen ja auch Tunnels bis zur ägyptischen Seite, auch dort rüber. Die pumpen den Tunnel voll mit Meereswasser. Egal, wie viele Palästinenser da drin sind. Die kommen alle ertrunken auf der anderen Seite hoch, wenn sie hochkommen. Oder sie stecken Gas rein und vergasen den Tunnel. Mit den Leuten drinnen. So machen das die Ägypter. Oder das dritte System, wie sie es auch machen, das haben sie schon bei zwei Dörfern gemacht im Gazastreifen. Von dem Dorf, von dem der Tunnel angefangen hat, Richtung Ägypten zu gehen, das ganze Dorf, die ganzen Häuser drumherum wurden einfach platt gemacht. Inklusiv die Leute getötet. Davon berichten die Medien nicht. Sowas behalten sie unter sich. Nicht die Medien, aber die Palästinenser und lassen keinen rein und erledigen das unter sich. Und ich möchte gar nicht daran denken, wenn wir so etwas tun würden, wie sehr die Welt sich aufregen würde. Und hier machen das ihre eigenen Leute gegen ihre eigenen Leute. Auf alle Fälle, die Welt schimpft jetzt gegen Israel. Oder haben uns sogar im Sicherheitsrat verklagt, dass wir zu heftig zurückschlagen. Aber ich weiß nicht, wie wir es anders machen sollen. 30.000, 40.000 Leute kommen da an die Grenze mit Gaza, wollen den Zaun, also nachdem sie nicht mehr über den Zaun, nicht mehr unter den Zaun gehen, jetzt versuchen sie den Zaun zu zerbrechen. 30.000 Menschen, natürlich sind nicht alle Terroristen, aber viele von ihnen sind von Hamas geschickt mit Bomben, um den Zaun aufzumachen, um Anschläge zu machen zur israelischen Seite. Und mach uns das mal nach, von den 30.000, 62 wurden erschossen, 50 davon sind Terroristen, die mit Waffen geschnappt worden sind, die von Hamas geschickt worden sind. Mach uns das mal vor, wie wir das noch genauer hinkriegen. Das ist gar nicht so einfach. Und die Welt, wenn wir dann gefragt werden, die Moderatoren in den Medien, die fragen, ja, aber warum hat denn Israel keine Opfer? Warum sind keine Opfer auf der israelischen Seite? Ja, Entschuldigung, muss ich mich dafür entschuldigen? Oder sollen wir da ein paar Israelis da an die Front schicken, damit wir umkommen, damit wir auch ein bisschen berechtigt werden von der Welt? Wir stellen uns vor unseren Frauen und Kindern, um sie zu beschützen. Ganz im Gegenteil, wie die Palästinenser das machen, sie schicken sie nach vorne. Wir Israelis, wir kümmern uns mehr um die Palästinenser als die Palästinenser selber. Oder was sollen wir machen? Sollen wir sie reinlassen und was dann? Sollen wir den Zaun aufmachen? Okay, kommt rein und was jetzt? Dann setzen sie sich mit uns hin und dann diskutieren wir, dann machen wir Abstimmung und dann, was wollt ihr? Und es sind schon jetzt durch diese feurigen Drachen viele tausende Quadratmeter Wald und Natur in Israel verbrannt worden. Wie täglich werden um die 20 Brände angezündet mit diesen Drachen, die rübergeschickt werden auf die israelische Seite und müssen gelöscht werden. Es ist nur eine Frage von Zeit, da finden wir da auch noch eine Lösung. Aber dann werden die wieder erfinderisch. Die haben ständig neue Ideen. Auf alle Fälle, die palästinensische Führung fordert auch jetzt einen palästinensischen Staat mit einer Voraussetzung. Alle fordern von Israel eine Zwei-Staaten-Lösung. Lasst euch auch hier nicht verwirren. Zwei-Staaten-Lösung, das klingt nett, das klingt wie eine Lösung. Aber nicht alles, was glänzt und glitzert, ist ein Diamant. Nicht alles, was eine Lösung heißt, ist eine Lösung. Und es gibt in Israel mehr Juden, mehr Israelis, die für einen palästinensischen Staat sind, als Palästinenser selber. Ich erkläre euch warum. Die palästinensische Führung fordert einen palästinensischen Staat mit einer Voraussetzung. Keine Juden. Sowas nennt man ethnische Säuberung. Und dann beschuldigt man Israel, wir wären ein Apartheidstaat. Wisst ihr was? Eigentlich muss ich zugeben, wir sind ein Apartheidstaat. Israel ist ein Apartheidstaat. Ganz eindeutig. In unserem jüdischen Staat gibt es Orte, wo wir Juden nicht rein dürfen. Wer schon mal in Bethlehem war oder Jericho war, weiß, dass draußen große rote Schilder stehen in allen Sprachen. Eintritt für Israelis verboten. In unserem jüdischen Staat. Arabische Israelis, die dürfen nach Bethlehem und nach Jericho. Nur die jüdischen, also arabische Israelis mit einem israelischen Ausweis, die dürfen darüber. Aber nur Juden, die Israelis, die Juden sind, die dürfen nicht drüber. Eigentlich müsste da stehen, Eintritt für Juden verboten. In unserem eigenen jüdischen Staat. Und wie viele Touristen sehen das und fahren nach Bethlehem und fahren nach Jericho und alle lesen das. Und keiner regt sich auf. Stellt euch vor, hier in Deutschland gäbe es eine Stadt mit großen Schildern vorne. Eintritt für Deutsche verboten. Da würdet ihr auf die Straße gehen, das würdet ihr nicht dulden. Aber irgendwie bei den Juden ist man das irgendwie ziemlich gewöhnt. 2000 Jahre hat man sie ausgeschlossen oder rausgeschlossen oder rausgeschickt oder verjagt oder verfolgt. Man ist das irgendwie gewöhnt. Das ist nichts Neues. Und die ganze Welt regt sich auf, wenn wir uns wehren. Im UNO-Sicherheitsrat wurden wir verurteilt, weil wir uns gewehrt haben. Zu hart. Was sollen wir denn machen? Jedes Mal, wenn wir uns wehren, schimpft die ganze Welt. Die Welt ist es nicht gewöhnt, dass wir zurückschlagen. Tut mir leid, aber ich bin nicht hier hingekommen, um mich zu entschuldigen, dass wir uns wehren. Ein Land, ich weiß, wir beneiden euch, habt ihr 70 Jahre keinen Krieg. Ich weiß nicht, manche, besonders die jüngere Generation, weiß gar nicht, was das bedeutet, umzingelt zu sein von Ländern, die dich ständig vernichten wollen. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Israel ist umzingelt mit Ländern. Gib ihnen die kleinste Möglichkeit, dann kommen die rein und vernichten dich. Und wenn wir angegriffen werden, dann wehren wir uns. Dafür entschuldige ich mich nicht. Das ist unser Recht und das ist unsere Pflicht. Und der jüdische Staat ist auch mit der Grund, warum er gegründet worden ist, damit jeder Jude weiß, jetzt gibt es einen Ort auf dieser Welt, wo er in Sicherheit leben kann. Und das lassen wir uns nicht noch im eigenen Land wegnehmen. Aber das passt der Welt nicht. Als wir uns den Sicherheitszaun gebaut haben, genauer gesagt, was die Welt hier die ethnischen Trennungsmauer nennt, ich frage mich immer, was trennt diese Mauer? Erstens ist es keine Mauer. Das sind 95% Zaun. Aber wegen den 5% Mauern, die Mauer ist nur da, wo die haben wir nur dort gebaut, wo eine jüdische Straße auf der anderen Seite ist und damit die Palästinenser nicht auf uns schießen. Wo die Straße weit entfernt ist, da ist ein Zaun. Aber warum nennt die Welt das nicht, die Medien das nicht bei Namen? 95% Zaun, das sollte Zaun heißen. Trennungsmauer. Was trennt die Mauer? Auf der einen Seite, in dem Westjordanland, mit den Palästinensern, leben um die 500.000 Juden. Also gar nicht getrennt. Auf der anderen Seite, der israelischen Seite, leben ungefähr 1,5 Millionen Araber mit uns Juden zusammen. Also was genau trennt die Mauer? Alles, was die Mauer gemacht hat, die hat den Terroristen das Leben etwas schwieriger gemacht. Die armen Terroristen müssen jetzt sich mehr den Kopf zerbrechen, wie sie mit einer Bombe rüberkommen, um uns zu töten. Weil sie werden jetzt kontrolliert. Früher war der Gang offen, konnten sie über die Hügel gehen und dann sich in irgendeinen Bus hineinschleichen und den Bus in die Luft sprengen. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt müssen sie durch die Kontrollen. Und das machen wir nicht gerne, die Kontrollen dort, aber das hilft uns, die Terroristen zu schnappen. Und seitdem wir diesen Sicherheitszaun, ich nenne ihn Sicherheitszaun und keine ethnische Trennungsmauer, sondern es ist ein Sicherheitszaun, seitdem wir ihn gebaut haben, sind die Terroranschläge um 98% gesunken. Der Grund, warum wir diesen Sicherheitszaun gebaut haben, ein Jahr bevor wir begonnen haben, in dem einen Jahr nur, ich berichte nicht von den Jahren davor, aber nur in dem einen Jahr davor hatten wir 400 Terroropfer in einem Jahr. Das macht mehr als einen toten Israeli pro Tag durch palästinensischen Terror. Glaubt mir, und da haben wir uns zusammengesetzt und die Sicherheitskabinett und die Regierung, und Brainstorming, Ideen vorgeschlagen, wir müssen das stoppen. Und so entschloss sich die Regierung, diesen Sicherheitszaun zu bauen. Da würde jedes Land würde sich da hinsetzen und da alles tun, um das zu stoppen. Wenn ihr mehr als einen toten Deutschen durch Terroranschläge hättet hier in Deutschland, da hättet ihr auch alles gemacht, um das zu stoppen. Und hättet auf die ganze Welt gepfiffen, was die denkt und sagt. Und dafür, weil wir uns diesen Sicherheitszaun gebaut haben, hat man uns im internationalen Gericht in Den Haag verklagt. Natürlich mit einer anderen Begründung. Wir bauen einen Zaun, wir bauen die armen Palästinenser in ein Ghetto ein, dass sie nicht mehr raus können. Das hat man alles noch so dramatisiert und dämonisiert. Auf alle Fälle, der Beweis ist, nachdem wir den Zaun fertig hatten, sind die Terroranschläge um 98% gesunken. Und das Erste, was wir machen werden, wenn wir Frieden bekommen mit den Palästinensern, werden wir den Zaun wieder abreißen. Wir sehen ihn auch nicht gerne. Aber wenn der uns Sicherheit bringt und die Terroranschläge stoppt, dann haben wir lieber einen Zaun oder eine Mauer, die uns die Aussicht blockiert, als wenn wir unsere Kinder nicht lebendig zurückkommen. Und die palästinensische Führung will jetzt diesen palästinensischen Staat gründen, mit dieser Voraussetzung keine Juden. Und diese Voraussetzung, diese ethnische Säuberung für diese Zwei-Staaten-Lösung, die ist unverschämt. Und was noch unverschämter ist, dass die Welt das nicht für unverschämt findet. Dass die Palästinenser das fordern, da erwarte ich nicht viel anderes, aber dass die Welt da mitmacht. Und alle Länder, leider auch Deutschland, die von Israel eine Zwei-Staaten-Lösung fordern, die wissen darum. Die wissen, dass das eine Voraussetzung der palästinensischen Führung ist. Und die Palästinenser in Israel, die wissen das auch. Die wissen genau, dass wenn es einen palästinensischen Staat geben wird im Westjordanland, dann müssen wir Juden alle raus. So wie im Gazastreifen, im kleineren Format, da mussten wir alle raus. Und wer kam hinein in dieses Vakuum, als wir Juden rauskamen? Wir mussten, die Hamas-Terrororganisation hat die Regierung übernommen im Gazastreifen und unterdrückt die Leute und es geht ihnen nicht gut. Nicht, weil wir Israelis sie unterdrücken oder ihnen das Wasser abdrehen oder den Strom abstellen oder was hier ständig als Lügen berichtet werden. Ganz im Gegenteil. Wenn die Palästinenser kein Wasser bekommen oder keinen Strom, dann liegt es an Machtkämpfe zwischen PLO, Fatah, die Regierung von Mahmoud Abbas, die in Ramallah ist, und Hamas im Gazastreifen. Es gibt da ab und zu Reibungen. Und ab und zu muss Mahmoud Abbas, der hat den Wasser, er hat die Verwaltung vom Wasser und vom Strom für den Gazastreifen. Und wenn er zu sehr benachteiligt wird oder rausgelassen wird von den Entscheidungen, dann muss er ab und zu mal ein bisschen Muckis zeigen und anstelle 5 Stunden, 6 Stunden Strom oder Wasser am Tag bekommen sie nur 3 Stunden. Er zeigt ihnen dann, wer der Herr ist hier im Gazastreifen. Und natürlich die Palästinenser, die wissen sehr oft nicht darum, warum das so ist. Sie haben auf einmal kein Wasser. Und automatisch, egal was sie machen, egal was passiert, Israel ist immer schuld. Stimmt, die haben oft kein Wasser, kein Strom, aber es ist noch kein Palästinenser verdurstet. Auch in den Tagen, wo wir Krieg hatten mit dem Gazastreifen, kam Israel nicht auf die Idee, hat kein israelischer Minister vorgeschlagen, dass wir ihnen Wasser abdrehen oder Strom abdrehen. Das würde kein Israeli sich erlauben, so etwas vorzuschlagen. Das wollen wir auch nicht. Weil wir wissen, die Krankenhäuser brauchen den Strom und die Menschen, die brauchen das Wasser. Es wurde ihnen sogar während den Kriegstagen viele LKWs mit Medikamente rübergeschickt. Lasst euch nicht alles vormachen, was jeder dort behauptet und sagt. Wenn es ihnen so schlecht gehen würde, den Palästinensern unter uns, die unter uns leben, wie die Medien es berichten oder wie sie von sich aus das manchmal sagen, weil das gehört mit zum Drama, politischen Drama. Wenn es ihnen wirklich so schlecht gehen würde, dann zeigt mir einen Palästinenser, der nach Gaza rübergehen will, der dort leben will. Oder einen Araber, der nach Syrien ziehen will, oder nach Jordanien, oder nach Ägypten, oder irgendein arabisches Nachbardorf. Es geht ihnen unter uns Israelis zigmal besser. Natürlich gibt es immer noch Dinge, die wir verbessern können, und wir geben uns auch Mühe. Jetzt den letzten Monat gab es sehr viele Sitzungen in unserer Regierung, wie wir das Gaza-Problem mit Abwehrwaffen lösen oder ob es einen Krieg geben wird oder nicht. Es könnte sein im Sommer, dass es einen Krieg geben wird mit Gaza wieder. Aber wir hoffen, dass wir vorher eine Lösung finden. Und diese Sitzungen im israelischen Parlament, da ging es rein darum, einfach Industrien herzustellen an der Grenze mit Gaza, um den Leuten mehr Arbeit, mehr Hoffnung, mehr Geld, die Wirtschaft dort zu in der Wirtschaft dort im Gazastreifen zu helfen. Denn wir wissen ganz genau, es geht ihnen schlecht, aber nicht, weil wir ihnen da was Schlechtes tun, sondern weil die vielen Gelder, die auch von Deutschland kommen, auch von der Europäischen Union, auch von den Arabern, insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gehen jährlich an die palästinensische Autorität. Und ich frage mich, wo bleibt das Geld? Wo bleibt das Geld? Mit diesen Summen hätten wir Erziehungssysteme oder Schulen oder Fabriken, Industrien aufbauen können. Hätte ich aus dem Gazastreifen eine französische Riviera gemacht. das hat so ein Potenzial. Ich kenne den Gazastreifen sehr gut. Ich habe als Soldat sehr oft dort gedient und war dort oft. Und wir sind oft ein Militärjeep am Strand vorbeigefahren und wir haben immer geschaut und das gestöhnt und gesagt, Mensch, gäbe es nur Frieden, das wäre so ein toller Strand und so eine tolle Umgebung hier. Das. Aber die Gelder werden gehen an Waffen, an Tunnels und das meiste geht an Terroristenfamilien. Jetzt, letzte Woche, hat die israelische Regierung entschlossen, da etwas gegen zu unternehmen, das zu verhindern, dass Gelder nicht mehr an Terroristenfamilien weitergeleitet werden. Denn der Grund, die Motivation der Terroristen gegen Israel ist heute nicht mehr so, wie es früher war, wo sie sich da 72 Jungfrauen im Paradies erhofften. Da haben sie irgendwie gemerkt, das funktioniert, die sind da wahrscheinlich doch nicht. Sondern was heute der Auslöser ist, ist Geld. Umso mehr Juden sie töten, umso mehr Geld bekommt die Familie. Und es geht ihnen schlecht. Für sie ist das eine Win-Win-Situation. Im Islam, wenn du auch der frommste Moslem bist, alle Gebete täglich betest und alles richtig machst, das gibt dir keine Garantie, in den Paradies zu kommen. Die Entscheidung trifft letztendlich Allah am Tor vom Paradies und kann dir auch sagen, nein, du kommst nicht rein. Das Einzige, was dir eine Garantie in den Paradies gibt, ist das, wenn du einen Juden tötest. Das heißt, für einen palästinensischen jungen Kerl, der keine Hoffnung in seinem Leben findet, weil dort keine Industrien, sieht keine Zukunft, er hat nichts zu verlieren. Und wenn er ein paar Juden umbringt, dann garantiert er sich einen Platz im Paradies und dann versorgt er seine ganze Familie. Und er wird ein Held und hängt als Märtyrer, als Held ein großes Plakat in den Schulen der Palästinenser, um kleinen Kinder schon zu ermutigen, eines Tages das auch das zu machen, weil das sind die Helden. Am 1. Juni letzten Jahres, 2017, hat Donald Trump die Versetzung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem verschoben. Und hat Israel gesagt, ich werde das irgendwann ein anderes Mal machen. Und einen Tag danach gab es eine Umfrage in Israel unter allen Israelis. Und da stellte sich heraus, dass 84% der Israelis auf ein Friedensabkommen mit den Palästinensern verzichten würden. Ach, danke schön. Ach, 84% der Israelis würden auf ein Friedensabkommen mit den Palästinensern verzichten, müssten sie dafür wieder auf Jerusalem verzichten oder Jerusalem aufteilen. Und Donald Trump merkte auf einmal, wie wichtig Jerusalem für das jüdische Volk ist. Dass es doch eine heißere Kartoffel ist, als er ahnte. Und dauerte nicht lange, 6. Dezember, wenn bei euch Nikolaus ist und ihr kriegt dann Süßigkeiten in eurem Strumpf, hat Donald Trump uns ein Nikolausgeschenk gemacht und hat uns zugesagt, die amerikanische Botschaft doch nach Jerusalem zu versetzen. Also mal unter uns, also wir brauchen das nicht. Also Jerusalem war auch vorher unsere Hauptstadt. Wir brauchen keinen Trump, der uns sagt, was wir als Hauptstadt nehmen. Erstens, Jerusalem, das lesen wir in der Bibel, war immer nur die Hauptstadt des jüdischen Volkes. Niemals eine Hauptstadt von irgendeinem anderen Staat. Und auf alle Fälle ist trotzdem schön, wir schätzen das sehr, dass jemand, wenigstens einer, den Mut hat, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die anderen, die praktizieren die Hauptstadt, Jerusalem als Hauptstadt. Wenn Frau Merkel nach Jerusalem kommt und sich mit unseren Staatsleuten trifft, die treffen sich nicht am Strand in Tel Aviv, die treffen sich nicht in der Wüste, die treffen sich in unserer Hauptstadt Jerusalem, im israelischen Parlament in Jerusalem. Also es wird praktiziert als Hauptstadt Israels. Aber keiner hat den Mut, das zu sagen, das zu deklarieren. Auf alle Fälle, Donald Trump merkt auf einmal, vielleicht war das ein Fehler, er fing an zu überlegen und im 6. Dezember entschloss er sich doch, die Botschaft nach Jerusalem zu versetzen. Und jetzt kommt was Interessantes. Wisst ihr, die Amerikaner, die evangelikalen Christen in Amerika haben zum größten Teil Donald Trump gewählt. Und die haben auch alle für ihn gebetet. Die beten ständig. Im Gottesdienst beten sie für ihre Politiker. Da gibt's, kann man auch Politik ein bisschen im Gottesdienst erwähnen und machen. Hier ist es so ein bisschen, darf man nichts Politisches erwähnen. Ich werde sehr oft nicht eingeladen am Sonntag. Nein, das wäre Israel. Israel ist ja politisch. Komm mal lieber mitten in der Woche. Aber in Amerika ist das normal. Die beten für ihre Präsidenten. Und ich dachte, das ist ja auch richtig. Wir sollen ja auch sie segnen. Steht doch in der Bibel. Und ich bin davon überzeugt, dass vom 1. Juni bis 6. Dezember, dass er seine Meinung verändert hat, weil so viele evangelikale Christen für ihn gebetet haben. Gebete wirken etwas aus. Ich weiß nicht, hier in Deutschland ist Donald Trump nicht so populär. Man mag ihn nicht so sehr. In Israel, wir mögen ihn. Wir gucken nicht, also, was er so im privaten Leben macht, das ist ja nicht unsere Sache. Aber für Israel ist er bis jetzt ganz mutig, muss man sagen, alle Achtung, Hut ab. Und das schätzen wir. Aber Donald Trump, Gott braucht keinen frommen Mann oder keinen Bibellehrer oder keinen Rabbiner, um seinen Heilsplan fortzusetzen. Gott hat auch mit einem Atheisten wie Theodor Herzl war ein bekannter Atheist, hat nicht an Gott geglaubt und hat einen Atheisten gebraucht, um seinen biblischen Heilsplan der zionistischen Bewegung und eines jüdischen Staates zu. Er hat ihn gebraucht. Er braucht keinen frommen Mann, er braucht keinen Bibellehrer. Er hat einen Atheisten gebraucht und deswegen kann er auch einen Donald Trump. Es steht auch in der Bibel, Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und jetzt ist er nun mal gewählt. Das müssen wir akzeptieren, ob er uns passt oder nicht, ob er uns schmeckt oder nicht. Er ist eingesetzt von Gott. Und Gott benutzt ihn. Aber dafür hat er seine Leute, die Christen, die für ihn beten. Donald Trump kann gar nicht anders handeln, wie Gott ihn lenkt. Und umso mehr Christen für ihn beten, umso mehr tut er Gottes Willen. Wenn du hier die Entscheidungen deiner Regierung verändern willst, brauchst du nicht gegen Merkel zu schimpfen oder sie zu kritisieren. Das hilft nichts, das bringt nichts. Auch Demonstrationen auf der Straße, das juckt doch keinen Politiker heute mehr. Wenn du was verändern willst hier in Deutschland, dann bete für deine Regierung, segne eure Kanzlerin. Auch wenn sie euch nicht gefällt, auch wenn sie Sachen macht, die euch nicht passen, wir sollen sie segnen. Das steht nicht, betet nur für die lieben Präsidenten oder für die lieben Kanzler, das steht da nicht. Ihr sollt eure Anführer, eure Präsidenten, eure Führer des Volkes segnen. Und ihr werdet sehen, da wird es Veränderungen geben. Amen.